Ja, hallo, am Mikrofon Felicia Herrschaft. Heute mit einer Sendung im Rahmen des Frankfurter Kulturkomitees. In der Zwischenzeit, also jetzt, wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben des Frankfurter Kulturkomitees und dieser heißt Quo Vadis, ein Studentenwettbewerb. Und im Rahmen dieses Studentenwettbewerbs des Frankfurter Kulturkomitees, zu dem wir gleich noch mehr sagen, sind im Studio Heiner Blum und Jakob Sturm. Heiner Blum ist Professor für experimentelle Raumprojekte an der HFG, also Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Und Jakob Sturm hat im Rahmen eines Projektes, das Universal heißt, eine Initiative zur Förderung selbstbestimmten kommunikativen, kreativen Handelns, einen Lehrauftrag an der HFG und ist an sich Philosoph, Künstler und betreibt ein Projekt, das Basis heißt.
Ja, in der Elbestraße im Bahnhofsviertel.
Genau, das ist auch ein offenes Atelierhaus. Ja, jetzt haben wir das erste Stück gehört. Das war ein Stück eines Projektes, das ihr an der HFG auch mal gemacht habt.
Also wir haben gehört, ein Stück von George Davis. Das hat er gemacht im Rahmen von einem Workshop, den wir vor einiger Zeit realisiert haben an der Hochschule. Da hatten wir den Roman Flügel von Alter Ego eingeladen und den Peter Krämeyer, der bekannt ist unter dem Namen Lo Sol. Die haben mit den Studenten zusammen Musik produziert und es gibt ein dreifach HFG-Audio-Sampler, eine dreifach CD und da war das ein Beitrag davon.
Ja, bevor wir über Universal gleich reden, vielleicht noch kurz zum Frankfurter Kulturkomitee. Dieser Verein wurde im März 2002 gegründet und war sozusagen erst eine lose Verbindung aus dem sich in Auflösung befindenden Verein Europoint. Und dieser Verein steht sozusagen unter Leitung von Professor Manfred Pohl, der Vorsitzender der Historischen Gesellschaft der Deutschen Bank ist und ein Institute for Corporate Cultural Affairs betreut. In dem Verein Frankfurter Kulturkomitee sind auch noch im Vorstand Jean-Christoph Ammann, der in Frankfurt ja auch bekannt ist als ehemaliger Direktor des MMKs, dann Anne Reinhard Lehmann von Fraport, Katrin Leeb von der Deutschen Bank London, Silvia von Metzler, Gerhild Börse, Christina Gräfin Pilati, Dr. Lutz Rettig und Dr. Hans Reckers und Michael von Zitzewitz. Um etwas zu dem Projekt zu sagen, Quo Vadis Kultur Rhein-Main. Das Frankfurter Kulturkomitee entwickelt eben ein kulturpolitisches Projekt für die Region Frankfurt-Rhein-Main. Und zwar ist der Ausgangspunkt, dass eben die zahlreichen Berichte und Gutachten über die kulturpolitischen Aufgaben der kommenden Jahre für die Rhein-Main-Region, die bisher eben in Auftrag gegeben wurden, nur teilweise befriedigen. Aus diesem Grund wollen eben wir, der Vorstand, die Gremien und die Mitglieder des Frankfurter Kulturkomitees einen entscheidenden Beitrag zu dieser Förderungsaufgabe leisten. Kultur ist demnach ein wesentliches Element des Lebens und der Lebensqualität einer Stadt und ihrer Region und gibt sich nach außen eine erkennbare Alleinstellung. Die Kulturpolitik pflegt zum einen die vorhandene Kultur und hat zum anderen die Aufgabe, durch strategisches Planen, Fördern und Entwickeln dann Geburtshelfer der Kultur der Zukunft zu sein. Und da will eben das Frankfurter Kulturkomitee eine innovative Perspektive eröffnen durch eben einen einzigartigen Wettbewerb, der jetzt ausgeschrieben wurde, in dem sich dann eben die Gestalter und Entscheider von morgen zur Kultur der Zukunft im Rhein-Main-Gebiet äußern sollen. Und das sind auch die Studenten, die genau angesprochen sind. Dieses Projekt Quo Vadis Kultur Rhein-Main, das mit einem Preis dotiert ist von 20.000 Euro, ist über einen Zeitraum von 18 Monate geplant und soll dann eben mit einer Ausstellung der konkurrierenden konzeptionellen Ansätze dann in visualisierter Form sowie mit der damit verbundenen Preisverleihung durch eine Jury im Frühherbst 2007 enden. Und beteiligt an diesem an diesem Wettbewerb sind bisher eben die Akademie für Marketing und Kommunikation, die Hochschule für Gestaltung Offenbach, die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in hier in Frankfurt, die Städelschule, die Hochschule Darmstadt, die Fachhochschule Mainz und die Goethe-Universität in Frankfurt. Und im Rahmen dieses Wettbewerbs, der jetzt begonnen hat, ist eben die HFG durch euch beide jetzt hier auch vertreten in dieser Sendung. In dieser Radiosendung, die jetzt monatlich auf Radio X stattfinden wird, werden wir eben einzelne Teilnehmer dieses Wettbewerbs einladen und mit ihnen über die Entwicklung ihrer Projekte sprechen. Und da ist es jetzt eben interessant, wenn ihr jetzt Heiner Blum und Jakob Sturb beschreiben könntet, was eigentlich Universal ist. Denn Universal ortet, unterstützt und initiiert Projekte. Und dies auch jenseits von Politik, Kultur und Wirtschaft. Das Universal ist sozusagen etwas, das auf drei verschiedenen Ebenen entwickelt wird. Es ist ein Netzwerk, es gibt Projekte und es gibt Satelliten. Und möglicherweise gibt es auch eine öffentliche Steckdose. Also es interessant wäre, wenn ihr so ein bisschen erzählen könntet, was das Universal eigentlich sein wird.
Ja, wir sind ja angesprochen worden als Kunsthochschule und im Grunde genommen würde man vielleicht annehmen, dass wenn wir Expertisen geben zur Kultur im Rhein-Main-Gebiet, wir uns vielleicht damit beschäftigen, vielleicht die Lage der Künstler zu verbessern, Vorschläge zu machen zu Ausstellungsräumen, zu Museen und so weiter. Aber das ist etwas, was wir aus diesem Projekt erstmal ausgeklammert haben, weil wir uns so ein bisschen auch dagegen wehren, dass wir so als kreative Menschen immer in so Ghetto-Situationen gesteckt wird. Das heißt, wenn man künstlerisch tätig ist, gibt es verschiedene Organisationsformen, denen man sich dann einfügen kann und hat dann eben die Möglichkeit, Dinge an die Wand zu hängen, auf Sockel zu stellen, Performances zu machen. Und das Bestreben des Universalprojekts oder eigentlich unser grundsätzlicher Ansatz ist auch zu behaupten, dass man mit Kreativität eigentlich auch ins Leben selbst eingreifen kann, weswegen das Universal auch ein politisches Projekt ist und wir wirklich auch Vorschläge machen wollen, ganz konkrete Vorschläge, wie wir Dinge ja nicht im offiziell kulturellen Bereich, sondern eben auch im sozialwirtschaftlichen Bereich direkt ändern möchten. Und wir machen da zum einen mit dem Universalnetzwerk eine Bestandsaufnahme, wo wir sagen, es gibt Projekte, die so eine Qualität haben, wie wir sie interessant finden. Die sammeln wir im Moment und fügen sie in eine Webseite ein, die heißt universalnetz.de. Die Seite ist gerade im Aufbau. Die zweite Geschichte ist, dass wir sagen, wir fangen jetzt schon an, auch Projekte zu realisieren. Also es gab im vergangenen Sommer schon eine Geschichte und es sind andere in Planung, die einem soziokulturellen Charakter entsprechen. Und auch diese Sendung soll ein Aufruf sein. Wir kochen dann nicht im eigenen Saft. Wer sich da berufen fühlt, nimmt mit uns Kontakt auf und kann Projekte einbringen. Und es ist eben als drittes, ein größeres Szenario geplant, dass wir sagen, wir können uns vorstellen, auch eine große Marktsituation zu schaffen, wo wir 30 bis 40 experimentelle, soziokulturelle Projekte an einem Ort in der Frankfurter Innenstadt zeigen. Aber das ist noch so ein bisschen Zukunftsmusik.
Ja, also jetzt der erste Schritt ist, wie der Heiner ja schon gesagt hat, der Aufbau dieses Netzwerks. Da sind wir gerade dabei, eben im Rhein-Main-Gebiet zu touren. Und Projekte, die uns vor dem Hintergrund dieser Idee interessant erscheinen, zu sammeln. Das sind Projekte, die völlig unkommerziell funktionieren. Es sind aber auch durchaus Läden, die einen gewissen Institutionscharakter eigentlich für Frankfurt haben. Und es sind ganz allgemeine Projekte wie der Wald sozusagen als Einrichtung, die per Gesetz sozusagen jedem zugänglich ist. Also es sind eigentlich geht um Dinge, die man noch gar nicht kennt unter Umständen in Frankfurt, die im Rhein-Main-Gebiet existieren, die man gar nicht so wahrnimmt, wie sie aber vielleicht jedem Einzelnen wirklich für jeden Einzelnen eine wichtige Funktion haben könnten. Und die man einfach mal um dieses ganze Umfeld, in dem wir uns bewegen, zu uns vor Augen zu führen, stellen wir jetzt erstmal quasi eine Bestandsaufnahme her, um ja, diesen Ist-Zustand zu beschreiben, was die kulturelle, soziokulturelle Situation in Rhein-Main betrifft. Und von dem ausgehend, also das ist ein ganz wichtiger Faktor eigentlich für uns, weil wir von dem eigentlich ausgehen wollen, um dann darauf oder daran anschließend die Projekte wirklich auch einzubinden, wirklich in diese Struktur einzuflechten, um uns nicht eben sozusagen wie Künstler eben gemeinhin sozusagen aus dem Ganzen herauszuheben, sondern eben mit den Projekten ganz stark auf die Situation im Rhein-Main-Gebiet und in der Stadt Frankfurt jetzt zum Beispiel eben auch zu wirken.
Es sind aber auch Projekte, die nicht unbedingt jetzt so direkt als Kultur wahrgenommen werden, sondern ihr wart ja zum Beispiel jetzt gerade im Café Wacker gewesen, habt da mit der 84-jährigen Besitzerin gesprochen. Vielleicht kannst du da kurz noch was
sagen. Ja, wir waren jetzt, gestern war ich mit zwei Studenten im Café Wacker bei der Frau Zülch. Die Frau Zülch Senior, die mit 84 Jahren immer noch Mitgeschäftsführerin des Café Wacker ist. Und die haben wir eben auch angesprochen, weil wir sie gerne in das Netzwerk aufnehmen wollen. Und das war ein sehr nettes Gespräch und es ist einfach eine Institution in Frankfurt, die eine sehr offene Struktur hat. Also das sieht man auch allein daran, dass sich immer Trauben von Menschen jeden Tag, ob Sommer oder Winter, irgendwie vor diesem Café treffen, alt und jung, durch alle Generationen. Und die Frau selbst, also das haben wir auch gestern einfach erlebt und festgestellt, ist eine wirklich sehr offene, sehr wache, sehr also die hat ein sehr starkes Bewusstsein eigentlich von dem, was das Café Wacker ist, auch was es vor so einem soziokulturellen Gesichtspunkt darstellt in der Stadt. Sie macht da auch selber irgendwie immer wieder Publikationen, was sie auch sehr stark unter ihrer Ägide hat, wie sich das Café Wacker darstellt, und daraus geht auch eigentlich hervor, dass es wirklich ein sehr starkes Bewusstsein darüber gibt, wie diese Institution in Frankfurt wirklich verankert ist. Und solche Sachen nehmen wir einfach auf in dieses Netzwerk, um einfach schon mal so ein, eben wie gesagt, einen Ist-Zustand, eine Bestandsaufnahme irgendwo.
Und mit dazu gehört auch zum Beispiel das Radio X, wo wir gerade sitzen.
Ja, das wird auch ein Projekt sein, was im Universalnetzwerk vorgestellt wird.
Ja, also das ist wunderbar. Genau. Es ist ja auch geplant im Rahmen dieser Grundstruktur, dass es ein Café geben soll, ein Café Universal. Ist das dann deshalb auch gedacht, dass man mit dem Café Wacker zum Beispiel kooperiert, nicht nur weil sie einen sehr guten Kaffee machen, sondern auch weil man vielleicht einen Standort benötigt?
Also das Café Universal ist der Projektname für unser Ziel, was wir vielleicht so in 1-2 Jahren haben. Das ist das, was ich vorhin beschrieben habe, dass wir sagen, wir wollen ein massiveres Szenario schaffen, wo wir wirklich 30, 40 experimentelle Projekte in einen Raum bringen und die über 3 Monate lang entwickeln möchten. Der Kaffeename rührt eigentlich daher, dass für mich so ein bisschen die Wiener Kaffeehäuser so eine Art Vorbildcharakter haben, also in dem Sinne, dass das Orte sind, in denen man nicht nur konsumiert, sondern eigentlich seinen ganzen Tag verbringen kann. Also man kann auch ins Kaffeehaus sich hinsetzen und dort schreiben, sich mit Freunden treffen, und da kommt so ein bisschen der Name her. Wir haben uns überlegt, dass wir praktisch als Grundstruktur für dieses Experiment, was wir planen, eine Kaffeehausstruktur nehmen, aber die erweitern. Das heißt, man kann eben nicht nur sich an einem Kaffeehaustisch mit Freunden treffen, sondern kann auch im Grunde genommen da sich einen Tisch nehmen, eine ganze Ecke reservieren. Man kann seinen Lebensmittelpunkt, wenn man will, mehr oder weniger in das Café verlegen. Man kann dort arbeiten und netzwerken. Man kann dort sogar auch tagsüber schlafen. Und die Idee ist, dass wir dort ein Szenario schaffen in einem Bereich, wo eine ganz normale Laufkundschaft vorbeigeht, mit dem Ziel, eigentlich für jeden, der die Räume betritt, ein Angebot zu machen, was sein Leben reicher macht in irgendeiner Form. Und das Kaffeehaus ist sozusagen nur eine Art von Tarnung.
Also man darf sich das nicht so vorstellen wie so ein kleines Café, wie es in Frankfurt gibt, sondern es ist schon irgendwie eher als ein großzügiger angelegter, so eher so ein von den Dimensionen wie ein Kaufhaus, sich vorzustellen. Und wie gesagt, also es gibt einfach da die Möglichkeit, auch für Leute ganz spontan mit ihren Ideen zu kommen und die wirklich versuchen, da umzusetzen. Also es bietet einfach Raum, um mit seinen Ideen an den Start zu gehen und sich da in dem Sinne des Universal eben einzubringen und Projekte zu realisieren.
Genau, das ist ja hier schon auch beschrieben, dass man eben über den Tag hinweg auch dann Speisen und Getränke zu sich nehmen kann, die einen regionalen Bezug haben. Wie soll man sich das vorstellen?
Ja, generell ist so dieser regionale Aspekt für uns schon spannend. Der Hintergrund ist doch, also den muss man doch ein bisschen großzügiger noch skizzieren, was wir im Moment ja beobachten können, dass eigentlich, sagen wir mal, immer mehr auch so von unseren regionalen Qualitäten preisgegeben werden. Das heißt, wir disponieren also sehr viele Dinge einfach nach außen oder nehmen sehr viele Aspekte von außen wahr. Und es geht eigentlich darum, auch einmal das Spezifische der Region zu betonen, aber auch das spezifische Potenzial der einzelnen Menschen, die das Universal als Projekt nutzen können. Das heißt, wir wenden uns eigentlich gegen so eine Multiple-Choice-Mentalität, also dass man so tut, als gäbe es in der Welt eben nur immer 3-4 Möglichkeiten, sich zwischen etwas zu entscheiden, sondern wollen versuchen, wirklich ganz persönlich spezifische und regional spezifische Experimente zu machen, die eben unverwechselbar sind. Und da spielt das Essen auch eine Rolle, ist aber jetzt nicht so ein wesentlicher Punkt.
Mhm. Also Frankfurter grüne Soße wäre dann ja wahrscheinlich auch ein Essen mit einem regionalen Bezug.
Ja, insgesamt kann man natürlich schon sagen, dass sowas wie die Frankfurter Apfelweinkultur auch etwas ist, was für uns einen Vorbildcharakter hat, weil da auch eben schon seit einer ganz langen Zeit kommunikative Räume geschaffen werden, in der eigentlich unabhängig von Szenen Leute miteinander sitzen und nicht nur essen, sondern auch kommunizieren.
Aber es geht jetzt eigentlich nicht so um so einen folkloristischen Aspekt, sondern es ist eigentlich schon auch so gedacht, dass dieser Ort eine sehr elementare Situation schafft, wo eben jeder andocken kann und seine Projekte realisieren kann oder sich aufhalten kann, sich mit Freunden treffen. Und da gehört auch irgendwo dazu, dass man so ganz einfach was zu essen kriegt. Also was ja normalerweise gar nicht mehr kaum möglich ist, weil man überall, wenn man auswärts essen geht, irgendwo in einer bestimmten Küche konfrontiert wird, wo es dann bestimmte Feinheiten gibt und ungeheuer aufwendiges Gourmettum sozusagen kultiviert wird, wenn man sich's leisten kann. Aber so dieses ganz einfache mittags was zu essen haben, um dann wieder arbeiten zu können, also diese ganz elementaren Dinge, die sollen da auf jeden Fall immer präsent sein und eben damit auch einen Klima und eine Situation schaffen, die eben geeignet ist, um dort zu arbeiten, um dort wirklich was zu tun, dort sich aufzuhalten und dann den Tag zu verbringen.
Dann machen wir jetzt kurz eine Musikpause und sprechen dann gleich weiter über das Netzwerk Universal. I'd like to show you it will be fine. All I can say is I'm sorry, but you are all my kind. And at the end of the story, will you be mine? I try to force my ambitions to come down and wait. Ja, um Soziokultur im Rahmen dieses Hochschulwettbewerbs beziehungsweise des Studentenwettbewerbs Quo Vadis hier auf Radio X nochmal genauer zu definieren. Soziokultur ist eigentlich ein Begriff, der im Rahmen der neuen sozialen Bewegung der 70er Jahre entstand und eben wenig trennscharf ist bisher. Und im Vordergrund stand damals der Anspruch, dass man eben neben der affirmativen traditionellen Hochkultur versucht hat, eine lebendige Vielfalt an kulturellen Angeboten dann mit Rückbezug auf die Sozialräume und die Lebenswelten der Akteure dann zu schaffen. Und im Rahmen dessen sind dann Formen kultureller Arbeit wie Laien- und Breitenkultur auch in den Fokus gekommen und viele daraus entstandenen Kulturformen sind dann auch in Institutionen wiederum eingebracht worden. Eingegangen sind dann Angebote aus der Soziokultur auch in Institutionen wie Staatstheater, Volkshochschulen, Opern und so weiter. Die Frage wäre tatsächlich, da ihr im Rahmen des Universals auch ein Netzwerk bildet, wie dieses Netzwerk im Zusammenhang steht eben mit den Universalprojekten und möglicherweise erschließt sich dann auch besser, was ihr unter Soziokultur meint, weil ihr tatsächlich unter dem Aspekt der kulturellen Vielfalt auch Formen der sozialen Kreativität versucht zu unterstützen. Und ja, die Frage wäre tatsächlich, wie das im Verhältnis steht zu den Netzwerk und den Projekten, die ihr jetzt schon ausgesucht habt und wie ihr selber auch dann Projekte findet, entdeckt, Orte entdeckt, wie ihr vorgeht.
Also es ist ja so, dass dieser Begriff der Kultur ja eigentlich quasi in Frage steht. Es ist ja normalerweise so, dass die Leute, wenn sie von Kultur sprechen in Frankfurt, reden sie von der Oper und vom Schauspiel und vom Museum für moderne Kunst und vom Kunstverein und so weiter und so fort, also diesen großen Kulturinstitutionen in Frankfurt. Was dann dabei immer hinten runterfällt, ist sozusagen, dass ja die Formen sozusagen, die Menschen selber finden, um ihre Lebenswirklichkeit in der Stadt zu gestalten, zu organisieren, dass das ein ganz wesentlicher, eigentlich ursprünglicher Aspekt von Kultur ist. Und es findet eigentlich schon durch diesen Kulturbegriff, der existiert, eine Trennung statt zwischen dem sozusagen diesen Kulturschaffenden und denjenigen sozusagen, die eigentlich als Konsumenten allenfalls auftreten. Und das ist natürlich eigentlich ein völlig verkürzter und natürlich aber in den letzten Jahrzehnten sehr weit verbreiteter und sich irgendwo auch zementierender Kulturbegriff, den wir auch so natürlich aufbrechen wollen. Es geht schon einfach darum zu sehen, dass sozusagen alle an dieser Kultur, und die ist eben die Art und Weise, wie wir zusammenleben, wie wir in der Stadtgesellschaft uns arrangieren mit verschiedenen Interessen, wie wir sozusagen dieses Leben für uns gestalten und wie wir auch unsere Ideen verwirklichen können, was ansonsten ja nur immer den Künstlern vorbehalten ist scheinbar in der Gesellschaft, wo andererseits dann eben das Normalvolk, sage ich mal, angehalten ist, eben diese ganz klar vorgezeichneten Wege eigentlich einzuhalten, also Ausbildung, Beruf, also erstmal Schule, dann Berufsausbildung, dann Berufsleben, was ja in letzter Zeit auch immer mehr aufbricht, dadurch, dass es auch darin in diesem Zusammenhang auch Krisen gibt, also eine ganz große gesellschaftliche Krise auch tatsächlich aktuell existiert, weil eben beispielsweise keine Arbeitsplätze mehr da sind für die ganzen vielen Ausgebildeten. Und da entsteht natürlich die Frage, wie organisieren wir uns eigentlich weiterhin? Können wir irgendwie eigene Ideen, eigene Wege gehen, eigene Ideen verwirklichen? Gibt es Möglichkeiten, sich von dem unabhängig zu machen, was uns da an Struktur vorgegeben ist? Und das hat ganz, ganz wesentlich und ganz wahnsinnig viel mit Kultur zu tun oder mit einem vielleicht wirklich elementaren, ganz basalen Begriff von Kultur. Und insofern eben mit diesem Wettbewerb auch diese Frage nach der Kultur gestellt ist, geht es eben auch darum, diesen Begriff der Kultur vielleicht auch mal nochmal zu hinterfragen und zu definieren.
Und der Kulturpolitik. Und vielleicht wäre es auch interessant, da nochmal einen Bezug zum Schmalclub herzustellen. Möglicherweise war der Schmalclub, der im Bockenheimer Depot stattgefunden hat, im Rahmen des Theater das TAZ in Frankfurt schon auch ein soziokultureller Ort, in dem sich neue Arbeitsweisen abgebildet haben. Spielt das denn jetzt für das Projekt eine Rolle?
Ja, also wir haben ja beide biografisch schon Projekte realisiert, die man als Vorläuferprojekte bezeichnen kann. Beim Jakob Sturm sind es zum Beispiel experimentelle Hotelprojekte gewesen. Da kann er vielleicht nachher auch noch was dazu sagen. Bei mir ist es ein Projekt, was ich unter der Ägide von William Forsythe für 3 Jahre zwischen 2000 und 2003 am Theater am Turm realisiert habe. Und im Grunde genommen haben wir uns da so mehr oder weniger das Handwerkszeug auch erarbeitet, was jetzt auch so zum Universal geführt hat. Der Schmalclub, für die, die es nicht wissen, war ein sehr offenes Clubformat. Das heißt, wir haben uns, sagen wir mal, in der Satzung mehr oder weniger verboten, alle normalen Kulturformen zu nutzen. Das heißt, wir haben gesagt, wir machen keine Kunst, wir machen keine Performance, keine Rauminstallation und haben dann einfach mal geguckt, was übrig bleibt und haben Szenarien geschaffen, in denen es eben nicht auf der einen Seite die Kulturschaffenden gab und auf der anderen Seite die, die es rezipiert haben, sondern der Schmalclub war immer ein Szenario, wo die ganze Geschichte in eins geflossen ist und die Leute haben eigentlich im Schmalclub einen Teil ihres Lebens verbracht und haben das eben auch so empfunden und so kommuniziert und haben die ganze Geschichte auch so in Erinnerung. Und die Sache hatte eben dann ein natürliches Ende gefunden, dadurch, dass eben den Vorstellungen von William Forsythe dann von Seiten der Stadt Frankfurt der Riegel vorgeschoben wurde. Ihm wurde das TAD entzogen. Dann hat sich das Projekt aufgelöst. Inzwischen sind die Leute, die das Projekt betrieben haben, haben sich verteilt eigentlich über das ganze Land. Viele sind in Berlin, einige sind in London. Es gibt Folgeprojekte und jetzt so im Rahmen meiner Hochschularbeit ist das Universal eigentlich ein Projekt, wo wir versuchen, eigentlich noch direkter so in die Alltagsrealität einzugreifen und auch eben so einen Schutzraum wie das Theater zu verlassen und uns ja wirklich der Realität ganz, ganz offensiv dann auch zu stellen.
Und das Netzwerk setzt sich jetzt zusammen dann aus zum Beispiel gemeinnützigen Projekten wie eben der Zeittauschbörse, Raumpool Basis, Büro Aktiv, Radio X, Weser 5, Affentor. Das Affentor kenne ich gar nicht. Die Frankfurter Tafel. Und da wäre die Frage, die Zeittauschbörse, was wie kooperiert ihr dann mit den einzelnen Projekten?
Also ich muss vielleicht gerade noch dazu sagen.
Also Netzwerken, im Rahmen des Netzwerks.
Im Rahmen des Netzwerks präsentieren wir, und da fangen wir gerade eben damit an, Projekte, die wir für vorbildlich halten. Das heißt nicht, dass das Universalprojekte sind in dem Sinne, dass wir sie jetzt fördern, sondern wir präsentieren sie wirklich jetzt als eine Form der Möglichkeit, die von Leuten jetzt schon betrieben wird. Das heißt, wir werden jetzt in den nächsten Wochen mit diesen Projekten das Gespräch suchen und sie, sagen wir mal, im Netz in einen gemeinsamen Raum stellen, einfach auch als eine Anregung für die Leute, die die Webseite dann betrachten, sich eigene Dinge zu überlegen. Und die Idee ist eigentlich zu sagen, es bleibt eben nicht nur bei dieser Bestandsaufnahme, sondern jeder ist auch ab sofort aufgerufen, Ergänzungen zu liefern. Deswegen machen wir eben auch die Projekte und wir versuchen eben auch, ein bisschen Geld aufzutreiben, um eben über das, was es schon gibt, hinaus dann Dinge fördern zu können.
Also wir wollen die Leute einmal auch unterstützen, natürlich dann solche Projekte zu machen. Also wenn wir zu Leuten die Möglichkeit bieten, solche Dinge zu realisieren, ihre eigenen Ideen zu verwirklichen. Andererseits hat das Ganze natürlich aber auch einen Aufforderungscharakter. Also es geht schon darum, dass einmal diese Rückbindung an existierende Projekte ist natürlich ein ganz klarer Fingerzeig sozusagen, wie wirklich ganz real wir uns auch verstehen wollen, also wie wir uns auch auf eine Ebene stellen quasi mit ganz realen Projekten, die einfach als kleiner Betrieb funktionieren, wovon Leute dann auch wirklich leben, dass wir wirklich auf diese Ebene, diese Existenzebene sozusagen runterkommen wollen mit unseren Projekten und nicht irgendwie im Elfenbeinturm der Kunst sitzen bleiben wollen. Und diese Projekte werden eben sozusagen auch als Vorbilder für uns, für weitere Projekte, für neue Ideen genommen. Aber wie gesagt, das Ganze hat einen Aufforderungscharakter auch eigentlich für Leute, die jetzt wirklich starten wollen und die nicht wissen, was sie gerade tun sollen, die in irgendeiner Warteschleife hängen und die eigentlich wachgerüttelt werden müssen.
Ja, und da startet ihr auch den Aufruf, dass man eben, dass sich Projekte bei euch melden und die dann eben auf der Webseite, sich auf der Webseite auch per E-Mail bei euch melden können, also universal.
Genau, also wir haben, sind jetzt gerade dabei, eben eine Webseite einzurichten. Es gibt im Moment die Startseite, die heißt universalnetz.de. Und wer Ideen hat und sagt, das müsst ihr unbedingt in euer Netzwerk mit aufnehmen, soll uns eine Mail schicken. Wir kennen uns, glaube ich, relativ gut aus jetzt im Frankfurter Raum. Da wir aber das fürs gesamte Rhein-Main-Gebiet machen wollen, haben wir so ein bisschen Defizite und sind total interessiert an Menschen, die sagen, was ist in Wiesbaden los, was ist in Hanau los, in Aschaffenburg, irgendwo auf dem Land. Hm. Da kann man uns gerne einen Tipp geben, wo es einfach ein interessantes soziokulturelles Projekt gibt, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wenn man die Idee hat und sagt, ja, man will selber was machen, weiß nicht so richtig, an welchem Punkt man anfangen soll, soll man Kontakt mit uns aufnehmen und dann würden wir dabei helfen. Auch das Geld, was wir vom Frankfurter Kulturkomitee bekommen, geht komplett rein, dann eben in die Finanzierung und in den Anschub von neuen Projekten.
Und da wäre die Frage, also man kann sich bei euch melden, aber ihr recherchiert wahrscheinlich auch selbst und schaut euch in den jetzt in der Region um, was da eigentlich passiert. Und im Rahmen der Universalprojekte sind auch in Vorbereitung und in Realisierung dann Projekte wie eben eine öffentliche Steckdose. Wie soll man sich das vorstellen?
Ja, die öffentliche Steckdose ist ein Projekt, das wollen wir am nächsten Frühling wahrscheinlich am Willy-Brandt-Platz realisieren und das soll so aussehen, dass zwischen auf dem Platz zwischen Theater und dem Eurozeichen eine so eine kleine Säule aufgestellt wird. An der Säule befinden sich oben in einer Höhe, die Kleinkinder nicht erreichen können, da müssen wir drauf achten, befinden sich vier Steckdosen und den Strom dieser Steckdosen stellen wir praktisch für 4 Wochen zur Verfügung und der kann eben von jeder Person, jeder Personengruppe genutzt werden. Wir stellen uns vor, dass wir, sagen wir mal, so eine kleine Anschubmoderation machen und bestimmte Projekte oder Leute mit Ideen bitten, die wir kennen, dort etwas zu realisieren, könnten uns aber eben vorstellen, dass das dann eben rund um die Uhr auch ein kommunikativer Ort in der Stadt werden könnte, sodass dann meinetwegen mittags in der Essenspause die Banker da ihre Handys und Laptops aufladen und das dann aber bis nachts hinein dann mit Partys und so weiter genutzt wird. Es könnte aber auch sein, dass dann am späten Nachmittag ein Altenheim kommt und sagt, wir machen unseren Dia-Vortrag mal auf dem Willy-Brandt-Platz. Also da ist im Grunde genommen alles möglich. Ich kann mir auch vorstellen, dass der eine oder andere sagt, der in der Nähe wohnt, dann hole ich mir mal ein langes Kabel, mache mir das in die Wohnung rein und habe dann einen Monat lang umsonst Strom. Also da ist durchaus auch die Vorstellung, dass das ruhig ein bisschen ins Wilde gehen kann.
Also es ist im ganz Kleinen ein bisschen auch natürlich die Idee, wie die Idee von dem Café Universal, also wo man sich eben im wahrsten Sinne des Wortes andocken kann.
Yeah. Und das Ganze ist natürlich im Grunde genommen so eine Art Modellsituation, an der wir das Prinzip des Universals an einem Beispiel beschreiben möchten.
Ja, und einen roten Raum, ein roter Raum ist auch geplant und ein Straßenkino, aber auch eine Kopfhörer-Disco. Und da fragt man sich schon, was versteht ihr unter einem Club? Also warum sollen Menschen, wenn sie sich in einem Club treffen, Kopfhörer tragen und sich gegenseitig.
Ja, das Interessante ist natürlich, dass sie sich nicht in einem Club treffen, sondern an Orten, an denen man normalerweise eben keinen Club feiern kann. Es geht da eigentlich auch um so eine Stadteroberung. Das heißt, ähnlich wie ich das vorhin
Um die öffentliche Steckdose herum.
Ja, es geht ähnlich auch um das, was ich vorhin beschrieben habe, dass man ja auch als Clubbetreiber dann immer wieder in so bestimmte Regionen der Stadt getrieben wird, einfach weil man natürlich Rücksicht nehmen muss auf Anwohner. Und eine Kopfhörerdisco ist jetzt praktisch keine neue Idee von uns. Das Prinzip, das gibt es schon. Was wir uns vorstellen, ist, dass man eben mit einem Club dann durch die Stadt wandert, dass man sagt, okay, wir treffen uns um 23 Uhr an der Konstabler Wache, steigen dann in die S-Bahn und fahren nach Wiesbaden und der Club ist praktisch dann überall, wo man dem dann unterwegs vorbeikommt. Was so ein interessanter Gedanke bei der Geschichte noch ist, dass wir sagen, wir machen wie bei einem guten Club eben auch mehrere Floors. Das heißt, die Leute kriegen über ein Radiosignal, was sie sich aussuchen können, entweder Elektrobeats oder Hip-Hop-Beats. Und derjenige, der einem dann gegenüber ist, tanzt dann ganz unterschiedlich als man selbst. Und wir denken auch, dass das einen sehr schönen kommunikativen Aspekt haben wird. Was du gerade noch angesprochen hast, das Straßenkino ist ein Projekt, das hat die Vanessa Fuentes jetzt schon im Spätsommer in Frankfurt realisiert. Sie hat an sehr seltsamen Orten im Frankfurter Stadtbild sonntagsabends einen Beamer und eine Audioanlage installiert. Es gab praktisch eine kleine Bar und ein sehr schönes Catering dazu. Und zu diesen Orten wurden eben Filme gespielt und das Catering war auch schon entsprechend. Das war praktisch das erste Universalprojekt, was wir gefördert haben. Man muss auch dazu sagen, diese Universalprojekte sind jetzt nicht unbedingt Projekte, die aus unserer Gruppe kommen müssen. Die Steckdose ist zum Beispiel ein Projekt von Florian Jennet und Valentin Beinroth und wir featuren im Grunde genommen die ganze Geschichte. Oder Kopfhörerdisco ist im Schwerpunkt ein Projekt vom Hannibal vom Endless Summer, den wir auf den Weg auch unterstützen wollen.
Genau, Hannibal Tarkan Daldaban und dieses Endless Summer ist in dem Sinne dieser erste Satellit und darin befindet sich eben eine Schneiderei, eine T-Shirt-Druckerei und eine MySpace-Agentur. Das ist ja natürlich auch nicht schlecht, dass es eine MySpace-Agentur gibt, nachdem ja eigentlich jeder sich auf MySpace selber anmelden kann. Was macht diese Agentur eigentlich?
Also der Hannibal war im Grunde genommen so vor anderthalb Jahren der Erste, mit dem ich über diese ganzen Ideen gesprochen habe. Also wir haben uns regelmäßig in Frankfurt in der Innenstadt getroffen und haben überlegt, was man in der Richtung entwickeln könnte. Ist sozusagen einer der Paten des Universal. Er war ein Teil der ersten Projektgruppe, die wir haben und hat sich eben, nachdem er der Promoter vom IMA war, mit dem Endless Summer, jetzt heißt es nur noch Endless, selbstständig gemacht. Das ist im Prinzip ein Second-Hand-Laden, aber das ist eigentlich nur so eine Art Benutzeroberfläche, unter der sich eben ganz viele Möglichkeiten zur Existenzgründung bieten. Es gibt im Keller zum Beispiel auch Barmixer-Kurse oder es gibt auch Kampfsportkurse für Jugendliche und er hat da innerhalb von kürzester Zeit einen Fokus geschaffen für verschiedene Communities. Und was so ganz interessant ist an dieser MySpace-Sache ist, dass das natürlich ein Projekt ist, was wir zum Beispiel auch unter dem Universalgesichtspunkt interessant finden, weil es dann plötzlich die Möglichkeit gibt, ganz individuell und spezifisch sich eine Öffentlichkeit zu schaffen. Das ist etwas, was so im Rahmen dieser Endless-Geschichte eben als was sehr, sehr Wichtiges gesehen wird. Und da gibt es einfach so ein paar kleine Starthilfen, um so, obwohl das eine sehr einfache Geschichte ist, um den Leuten da einen Weg rein zu finden, eben in dieses Netzwerk.
Also was jetzt den ganzen Projekten, die wir jetzt angesprochen haben, eigentlich ja gemeinsam ist, wird jetzt ziemlich deutlich, ist, dass einfach wirklich gängige Strukturen aufgebrochen werden, neue Formen gefunden werden für bestimmte Dinge und das geht aber eben auch so weit, wie jetzt auch in dem Fall mit dem Endless Summer, dass es eben dabei auch um eine Geschäftsidee quasi gehen kann, also dass auch eine Geschäftsidee quasi daraus entspringen kann. Also dieses ganze Spektrum, was damit eben auch angesprochen ist von dem Projekt letzten Endes von Universal.
Also Hintergrund für die Geschichte ist auch so diese Beobachtung, dass eigentlich die konkrete Arbeit oder die Handarbeit eigentlich immer weiter verschwindet, nicht nur aus unseren Städten, sondern aus Deutschland, und wir im Grunde genommen irgendwann hier in der Situation sind, wo eigentlich alle Arbeitsprozesse mehr oder weniger sowas Abstraktes an sich haben und wir dann irgendwann vielleicht mal fragen, was machen wir denn hier eigentlich, und alles, was wir kaufen und uns umgibt, kommt von irgendwo anders her, und nach unserer Vorstellung würden wir gerne versuchen, zum Beispiel manufakturähnliche Projekte wieder zu fördern. Also ein Vorbild ist zum Beispiel die Firma Airbag von Paul David Rollmann, der eine Näherei von seinem Vater übernommen hat, die im Grunde genommen unter diesen ganzen Globalisierungsgesichtspunkten plötzlich nicht mehr rentabel war und es geschafft hat, auf der Basis von DJ-Taschen aus Luftmatratzen mit ein paar Leuten, also nicht nur sich, sondern eben seinen Mitarbeitern eine Existenz zu schaffen. Und dafür würden wir natürlich gerne sehr, sehr viel mehr haben und sehen.
Es kommt ja praktisch eigentlich kaum mehr jemand auf die Idee, was mit den Händen zu machen. Also in der, so wie die Produktion einfach im Moment organisiert ist, eben über die Globalisierung, fällt einem gar nicht mehr richtig ein, dass man jetzt irgendwas per Hand entstehen lassen könnte oder produzieren könnte. Das könnte ja was ganz anderes sein, als was vielleicht in Billiglohnländern jetzt hergestellt wird. Und dass man eben mal so einen Versuch startet, eben was.
Also ich möchte da so ein kleines Beispiel anfügen. Ich wissen viele Leute auch, ich feature im Rahmen meiner Arbeit an der Hochschule eigentlich sehr gerne auch Leute, die Modeprojekte realisieren. Und da sind mittlerweile auch einige Damen so weit, dass sie sagen, ja, wir wollen praktisch da auch, sagen wir mal, unseren Lebens- oder Existenzentwurf daraus gestalten. Und ich erinnere mich an eine Sitzung, wo wir dann so zusammensaßen und dann überlegt haben, wie ist das, wenn man jetzt eine Sache in Serie produziert? Und da kam ganz automatisch eigentlich der Gedanke auf, dass man das eigentlich nur im Ausland produzieren kann, weil es nicht hier rentabel ist. Die eine sagte dann, ja, ich habe Möglichkeiten, das in Peru zu machen. Die andere hat gesagt, ich habe einen Onkel in Bulgarien, der hat eine Fabrik, da könnte man das machen. Und dann saß jemand dabei, der hat gesagt, hört mal zu, worüber reden wir hier? Ich habe eine Freundin, die ist Schneiderin und die ist arbeitslos. Und die hat ganz viele Kolleginnen, die können das. Und wieso kommen wir da nicht drauf, dass wir das einfach selber machen? Und das ist aber wirklich ein kritischer Punkt. Ich habe da mit dem Paul David Rollmann von Airbag auch neulich drüber gesprochen, dass wir als Konsumenten auf der anderen Seite oft eben auch nicht bereit sind, das dann zu bezahlen. Also selbst wenn wir hier eine Manufaktur gründen würden mit relativ niedrigen Löhnen, geht es eben immer noch über das hinaus, was dann eben eine Hose oder eine Bluse bei H&M kostet. Und da müssen wir auch so von der Konsumentenseite her versuchen, eine andere Haltung zu finden, weil sonst geht uns die ganze Geschichte hier den Bach runter.
Ja.
Der Heiner hat ja schon erwähnt, dass ich auch schon so ein Hotelprojekt gemacht habe in der Wohnung in Bornheim. Und ich habe auch die Möbel dafür eben auch selber produziert, und zwar aus so einem pressbaren Plattenmaterial, was so kunststofffurniert eigentlich überall auf dem Sperrmüll zu finden ist. Also es sind so größere Plattenstücke, die man da einfach mitnehmen kann. Und aus diesem Material, das ja eben nichts kostet in dem Fall dann, sind die Möbel entstanden, in denen dann eben in dieser Wohnung die Leute gelebt haben oder gewohnt haben für einen Zeitraum von 2 Monaten. Mhm. Und das sind eigentlich, also das Material liegt auch zum Teil auf der Straße, ja, und deswegen muss man nicht unbedingt in ein Billiglohnland gehen sozusagen, um den Lohn runterzuhalten oder niedrig zu halten, sondern man muss einfach gucken, glaube ich, dass man andere Visionen entwickelt oder andere Ideen entwickelt, wie man Dinge auch anders lösen kann, als sie in dieser Mainstream-Vorstellung zumeist gehandhabt werden. Also man geht halt zu Möbelmann oder wo auch immer hin und besorgt sich irgendwie ein Stück, das dann irgendwo in, weiß nicht, wo die produzieren lassen, aber sonst wo hergestellt wird. Und das ist aber ganz, das empfinden wir als ganz normal, ja. Und das aufzubrechen, also diese Sichtweise aufzubrechen, das ist halt auch einfach ein Aspekt.
Ja, ich denke, das ist dann möglich tatsächlich durch ein Netzwerk, auch ein Netzwerk an gespeist durch eine neue Form von Dienstleistung. Und das habt ihr ja auch hier als Grundstruktur angegeben, dass es ein Universalteam gibt, das Projekte begleitet und koordiniert. Und dieses Team ist sozusagen ein diplomatischer Dienst.
Nein, es gibt zu dem Team den diplomatischen
Dienst. Zu dem Team?
Also ich kann es vielleicht mal so...
Was ist denn der diplomatische Dienst?
Ja, also es gibt eine Arbeitsgruppe an der Hochschule für Gestaltung, die im Moment eben an diesen Ideen arbeitet und zurzeit den Schwerpunkt hat, die Webseite zu bauen, die im Anfang Februar fertig sein wird. Daneben gibt es quasi den diplomatischen Dienst. Das ist im Grunde genommen das, was wir hier machen, dass wir das Projekt
vermitteln.
Genau. Also ich treffe mich regelmäßig mit Leuten, von denen ich Geld haben möchte oder die uns in anderer Form unterstützen sollen. Und das ist die Art und Weise, wie wir diplomatisch tätig sind.
Ja, und Alltagssolidarität, kollektive Kreativität stehen eben bei euch dann hoch im Kurs. Und ja, vielleicht um das nochmal zusammenzufassen, Projekte, die dann zu folgenden Themen realisiert oder in Planung sind, sind dann eben die Manufaktur, die Multiküche, die Zeittauschbörse, der Generationentransfer. Das ist auch ein Projekt, das es gibt? Oder
ja,
das ist
also, nur eine Idee? Was du jetzt gerade vorliest, ist praktisch aus der großen Liste für das Café Universal. Aber das sind Dinge, die man jederzeit auch realisieren kann. Also Generationentransfer bedeutet eigentlich dass es natürlich Leute gibt, die irgendwann aus dem Arbeitsleben ausscheiden und dann vielleicht auch gar keine Lust haben, sich jetzt zu Hause vor dem Fernseher zu setzen und das Riesenpotenzial, was sie an Wissen und Erfahrungen haben, gerne weitergeben möchten. Und wir denken eben daran, dass man ein Netzwerk schafft, wo zum Beispiel dann ältere Menschen sich mit jüngeren Menschen austauschen, wo man zum Beispiel sagt, okay, es gibt dann jemand, der 18 ist, der dem jemand, der 70 ist, es beibringt, wie man einen Computer bedient, wie man im Internet unterwegs ist.
Im Café Universal.
Und der andere hilft ihm zum Beispiel, eine Existenz aufzubauen oder macht ihm die Steuer oder wie auch immer.
Ja.
Das ist eine Sache, die haben wir, sagen wir mal, im Moment für das Café vorgesehen, Fitness. Kann man aber jederzeit abrufen. Wir müssen nur so ein bisschen unsere Energien strukturieren und bündeln und deswegen steht das im Moment noch nicht in allererster Reihe.
Tanzraum, Club, Fluten, Universalgarten, Eis, Raspado, Wasser, Regenschirm, Leihservice, Hängemattenverleih, Alltagseingriffe. Also man könnte schon sagen, also im Grunde versucht ihr mit der Universalinitiative alle Bereiche des menschlichen Lebens abzudecken und zu integrieren.
An die Leute zurückzubinden, quasi die sich da bewegen im Stadtraum und die Bedürfnisse und Probleme haben, dass die einfach sozusagen wieder angeregt werden, ihre Probleme oder ihre Bedürfnisse selbst zu regeln, in die Hand zu nehmen und eventuell auch andere Formen zu finden, eigene Formen zu finden.
Ja.
Also das alltägliche Leben besteht ja im Moment aus so einem Patchwork von vorgegebenen Strukturen oder Formen, die man sich eben zusammensetzt, und darüber hinaus gibt es einfach nach unserer Meinung viel zu wenig Leute, die erkennen, dass wir eigentlich in der Zeit leben, in der man sich im Grunde genommen alles vornehmen kann und alles realisieren kann, und diesen Blickpunkt wollen wir erweitern und eben durch modellhafte Situationen Anregungen geben, das eigene Leben dann doch eher selber in die Hand zu nehmen.
Ja, interessant wäre jetzt noch, wenn ihr zum Abschluss der Sendung, weil wir ja heute hier im Rahmen der Sendung des Frankfurter Kulturkomitees Quo Vadis Kultur Rhein-Main, ein Studentenwettbewerb, versucht eben im Rahmen des Wettbewerbs, versucht man eben kulturpolitische Projekte zu entwickeln. Was ist sozusagen euer kulturpolitischer Ausblick im Rahmen der Realisierung dieses Projektes, also dieser Initiative Universal? Habt ihr da auch eine kulturpolitische Perspektive?
Ja, schon einfach diese Vorstellung, dass es einfach vielleicht wirklich darum geht, einen anderen Begriff von Kultur erstmal wieder zu etablieren. Und die Beteiligung an diesem Prozess, den Kultur darstellt, einfach wiederum den Leuten in die Hand zu geben und sie aufzufordern, sich irgendwo wirklich an den Strukturen auch zu beteiligen, wie Dinge in der Gesellschaft funktionieren und die auch selbst beeinflussen. Also
um das vielleicht auch nochmal ganz klar zu sagen, es geht hier auch gar nicht um das Entweder-Oder. Also wir sind auch Leute, die gerne ins Museum oder ins Schauspiel gehen, sehen also das, was wir entwickeln würden, eben als eine ergänzende kulturelle Maßnahme zu dem, was man bisher auch so als Kultur versteht.
Es geht auch nicht um die Alternative, es geht nicht um die alternative Hochkultur oder eben ein anderes Kulturverständnis, das wir eben in dem, es mit dem Universal vorschlagen, sondern es, ja, das andere ist nicht damit für uns obsolet oder nicht überflüssig geworden dadurch. Ja. Mhm. Nur eben um eine Ergänzung vielleicht, um zu sehen, dass da eben andere Möglichkeiten noch zu nutzen sind von jedem Einzelnen.
Ganz wichtig ist vielleicht noch zu sagen, dass das Universal jetzt kein Hochschulprojekt ist, sondern wirklich jeder, der sich jetzt aufgefordert fühlt, auch mitarbeiten kann am Projekt, in der Arbeitsgruppe, in der Struktur und sich ganz gerne bei uns eben unter universalnetz.de melden kann.
Aber auch Leute, die das Projekt unterstützen wollen in seiner Vorbereitung, die können sich natürlich auch gerne bei uns melden.
Yeah.
Da wird es ja auch einige geben, die jetzt vielleicht Interesse entwickelt haben über unsere Darstellung und sagen, oh prima, das unterstützen wir doch.
Ja.
Das finden wir toll.
Genau, zu Gast heute im Studio bei dieser ersten Sendung zu dem Studentenwettbewerb Quo Vadis Kultur Rhein-Main des Frankfurter Kulturkomitees waren eben Heiner Blum und Jakob Sturm. Am Mikrofon verabschiedet sich Felicia Herrschaft. Dann wollt ihr noch was sagen?
Ja. Nee, danke schön.
Danke.
Tschüss.
Ja, vielen Dank. Bis dann. Die nächste Sendung ist am zweiten Freitag im Dezember und dann eben mit der Architekturklasse der Städelschule, um sozusagen die nächste Gruppe hier dann mit der nächsten Gruppe zu sprechen. Bis dann.